Die heutige Folge, selten gehört, wird Ihnen präsentiert von N-Acetyl-Galactosamin-6-Sulfat-Sulfatase. Hast du damit ein Problem? Hast du ein Problem?
Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört.
Heute geht es um eine Erkrankung, bei der Knochen anders wachsen und trotzdem so viel mehr mitschwingt. Wir sprechen über MPS4, auch bekannt als Morchio-Syndrom. Das ist wie viele Erkrankungen oder wie viele seltene Erkrankungen eine sogenannte lysosomale Speicherkrankheit, also etwas, das tief in den Zellen beginnt, sich aber stark auf den Körper auswirkt und zwar besonders auf das Skelett. Aber bevor wir starten, wie geht's uns heute? Markus, wie geht's dir?
Oh, mir geht's heute ganz gut. Das Wetter ist warm. Unser Podcast-Hund knaut auf einer Kaustange. Alles ist gut.
Alles ist gut.
Lukas, wie geht's dir?
Och ja, ein bisschen müde, ein bisschen stolz. Wie ein Regenbogen nach dem Sturm quasi.
Das ist doch gut. Ja, mir geht's auch soweit gut. Ich bin gerade im Urlaub, gar nicht in Deutschland, aber die Technik steht dank Markus. Insofern können wir starten.
Gott sei Dank haben wir den Markus wieder da, ja.
Genau. Ja, heute wird's, glaube ich, intensiv für euch beide. Ihr beide lebt mit Morchio. Mag einer von euch sagen, warum es Morchio heißt, diese Erkrankung?
Also Krankheiten werden ja meistens nach den ÄrztInnen benannt, die sie entdecken. Und bei Morchio-Syndrom war das ein Kinderarzt aus Uruguay und der heißt Luis Morchio. Und der hat das 1929 das erste Mal beschrieben. Fun Fact ist übrigens, dass parallel dazu ein britischer Radiologe, James Frederick Brailsford, auch beschrieben hat. Aber der Luis Morchio war eben dann doch ein bisschen schneller.
Okay, ja, spannend. Interessant, wir hatten ja auch schon andere MPS-Typen. Und ja, das ist dann immer, die Erkrankung so genannt wird wie ein Arzt. Aber das heißt, wir müssen dann doch nochmal in die Forschung gehen, damit wir auch irgendwann unsere Erkrankung sehen, lesen können.
Ja, es ist auch immer ganz komisch, ne, diese Namen Morchio. Und so weiter. Das sind immer ganz komische Namensgeber, die da. Also ich habe aber noch nie von dem Müller-Syndrom gehört.
Oder Meier wäre auch witzig. Gut.
Ein Herbert-Syndrom.
Herbert-Syndrom, ja. Genau.
Wann habt ihr denn zum ersten Mal gemerkt, dass irgendwie etwas anders bei euch ist? Und wie lange hat es denn gedauert, bis ihr eine Diagnose bekommen habt?
Markus, fang du an. Du hast das Recht des Älteren.
Oh, das Recht des Älteren. Okay, mir persönlich ist es gar nicht aufgefallen. Für mich selber war es ja normal. Aber meinen Eltern ist es dann aufgefallen, dass ich immer wieder umgefallen bin, dass ich...
Also so richtig in Ohnmacht oder einfach gestolpert?
Naja, ich bin gelaufen und dann, ja... bin ich einfach umgekippt, habe einfach keine Kraft mehr in den Beinen gehabt und die Gelenke. Und habe da, das hat mich auch ein paar Mal mit Platzwunden in die Notaufnahme gebracht.
Oh Gott. Nee, also das. Okay. Und wie alt warst du da? Markus überlegt, der macht so. Kneift die Augen zusammen.
Ach ja, das war wieder die Sache mit den Gesten im Podcast.
Ja, die kommen nicht gut an.
Ja, also meine Eltern haben angefangen zu suchen, da war ich ungefähr 3. Ich war auch in der Krankengymnastik und es hieß von ärztlicher Seite eigentlich die ganze Zeit aus immer, das ist ein Haltungsschaden. Einfach Haltungsschaden, Krankengymnastik, die biegt es schon wieder hin. Und irgendwann ist meine Krankengymnastin dann total erschrocken, wie sie mich gesehen hat, weil ich da halt dann auch schon ziemlich verformte Gelenke und so hatte. Und die hat dann gemeint, nee, jetzt mit dem Haltungsschaden ist das nimmer abgetan. Da ist irgendwas anderes dahinter. Und da haben dann meine Eltern eben auch richtig intensiv angefangen zu suchen. Und
also hat die Physiotherapeutin vor dem Arzt eigentlich ja etwas entdeckt, wo ihr dann dem nachgegangen seid.
Genau, die hat uns beziehungsweise meine Eltern dann drauf gebracht, dass das eben vielleicht jetzt nicht unbedingt der Haltungsschaden ist. Und dann waren wir eben in vielen so Wirbelsäulensprechstunden, Skoliose-Sprechstunde, ziemlich viel im orthopädischen Bereich unterwegs. Und da hieß es auch schon, ja, Knie müssen wir operieren, Hüfte müssen wir operieren, den Rücken müssen wir operieren, den Nacken, also CCU müssen wir operieren, sofort mit Korsettversorgung und so.
Also die wollten dich quasi runterneuern.
Ja, ich weiß nicht, was die vorhatten, aber es die hätten noch, bevor sie genau gewusst hätten, was mit mir eigentlich los ist, schon ziemlich viel an mir rumgeschnippelt.
Mhm. Ja. Also ich will ja keinem zu nahe treten, aber das so dieses typische Ärzte sollte man vielleicht heute auch gar nicht mehr sagen, aber das klingt so wie so typisch Chirurg, ne? Da schnippeln wir mal, da machen wir mal neu. Ach, Knie passt nicht mehr, machen wir neue.
Und wie ging es dann weiter? Wie lange hat es denn gedauert bis zu deiner Diagnose, Markus?
Das war durch Zufall erstaunlich früh zu der damaligen Zeit. Um das einzuordnen, damals hat man nicht so einfach mal schnell einen Gentest gemacht oder so, sondern da war das noch richtig, richtig teuer da. Ja, das konnte da auch noch nicht jeder, sondern das musste dann auch wieder in spezielle Labors und sowas. Und bei mir war das so, ich bin wieder mal aus so einer Wirbelsäulen-Orthopädie-Sprechstunde rausgekommen und wir sind zusammen mit meinem Arzt den Gang Richtung Ausgang vorgegangen. Und dann kam uns der Oberarzt entgegen und mein Arzt hat gemeint, ja, schauen Sie sich den mal an. Der wirft so, also wirklich so wie im Vorbeigehen, so einen Seitenblick so auf mich, meint noch, das ist ein Fall für die Humangenetik. Und dann ging es auch los mit Blutproben, Urinproben, Haare. Und meine Proben sind dann bis nach Paris zu einem Professor Marotot gelangt. Das ist der Marotot von Marotolami, also MPS 6. Und da habe ich dann meine erste Diagnose gekriegt. Ja, MPS, das ist schon ziemlich sicher, aber wahrscheinlich Typ 3.
Das konnte man früher noch gar nicht spezifizieren.
Doch schon, aber die Suche war aufwendiger. Und dann haben die da nochmal genauer die Marker durchgeschaut und so. Und dann kam dabei raus MPS 4a.
Ah, okay.
Das ist nochmal, da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen. Nicht 4a und es gibt auch noch das 4b.
Ah, okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wo endet denn das Alphabet? Also bei B.
Bei B. Also das Alphabet endet nicht bei B, aber
unseres schon. MPS
4. Unseres genau. Schon.
Wo meinte ich das? Okay. Und dann hast du deine Diagnose erfahren. Das heißt, du warst circa auch um die 3 Jahre oder war das dann später?
Da war ich dann um meinen 5. Geburtstag rum. Und ja. Zur damaligen Zeit war das eben erstaunlich früh.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Und also, nur ganz kurz, bevor wir zu dir, Lukas, gehen, aber eine Therapie sofort gab es da nicht. Also, dass man jetzt gesagt hat, dann können wir dich jetzt so und so behandeln, sondern man hat die Symptome dann ein Stück weit behandelt wahrscheinlich, oder?
Genau, also wir sind dann ja auch relativ schnell. Also unser Arzt hat uns dann die Adresse von einer Selbsthilfegruppe gegeben, eben der MPS-Selbsthilfegruppe zu einer Zeit, da war die deutsche MPS-Gesellschaft noch mit der österreichischen zusammen, weil die Gruppe entsprechend klein war. Mhm. Und genau, und jetzt habe ich den Faden verloren.
Dann such den.
Also eine Therapie hast du erstmal nicht bekommen, sondern du hattest die Diagnose und dann musstet ihr erstmal schauen, wie ihr euch aufstellt und wie es weitergeht. Ne?
Genau. Und da haben wir dann eben auch den Tipp gekriegt, bloß nicht operieren lassen, erst so spät wie irgendwie möglich, nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Und Das hat uns eben oder hat vor allem mich um viele Operationen drumherum gebracht, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon geplant waren. Und über die MPS-Gesellschaft haben wir dann irgendwann viel später das erste Mal davon gehört, dass jetzt sich jemand auf die Suche nach einer Therapie macht, also so eine Enzymersatztherapie. Da waren wir technisch einfach noch nicht so weit, dass wir sowas hätten machen können.
Ja, interessant und ein doch langer und schwieriger Weg, aber so ein bisschen Glück hattest du dann ja doch, dass du auf diesen Arzt getroffen bist, der dich da in die Genetik, Humangenetik verwiesen hat.
Okay. Genau.
Lukas, wie war es denn bei dir? Also wann bist du oder wie bist du zur Diagnose gekommen? Wann haben deine Eltern erste Anzeichen gesehen oder ist es dir aufgefallen? Warst du schon älter?
Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich war Kind. Ich glaube, das erste Mal dieses Auffällige war mit 2,5, 3 Jahren so und dem Dreh. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch meiner Kindergärtnerin damals, damals hieß das Kindergärtnerin, heute sind das die Erzieherinnen, aufgefallen. Und die hat eben auch gesagt, ja, da scheint irgendwas nicht gut zu sein, nicht in Ordnung zu sein. Da sollte man mal hingucken. Und bei mir ist tatsächlich auch sehr viel, Glück, ja, wenn man es so nennen will, mit dem Spiel gewesen, weil mein damaliger Kinderarzt, der hat tatsächlich schon auf die Überweisung zum Facharzt draufgeschrieben, Verdachtsdiagnose MPS Morchio. Also das war tatsächlich, er hatte das irgendwann mal irgendwo gelesen, gehört.
Okay.
Und das war ja auch zu einer Zeit, da gab es kein Internet, also das Internet am Anfang, ne? Also das, meine Eltern mussten Bücher wälzen über die Sachen, weil es einfach im Internet gab halt kein Google. Google gab es erst ein paar Jahre später. Also man will es ja kaum glauben, ne? Aber ich bin älter als Google oder wir. aber es ist halt so.
Wir kennen und, noch die Zeiten, als uns das Internet angeschrien hat, wenn man da rein wollte.
Ja, genau, dann konnte nicht mehr telefonieren, weil irgendwer im Internet gewesen ist. Nee, und das hat er tatsächlich schon da drauf geschrieben. Deswegen konnte dann relativ zügig quasi auch in diese Richtung wurde dann auch geguckt, sodass meine Diagnostik, glaube ich, dann auch nur ein halbes Jahr, glaube ich, gedauert hat. Aber das, da will ich mich jetzt nicht festlegen, weil das, ich war da, wie gesagt, 2,5, 3 Jahre alt und genau.
Ja. Aber das ist ja, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass der Arzt, es gibt ja so viele seltene Erkrankungen und gerade MPS hat ja auch so viele unterschiedliche Gesichter, dass er da schon richtig lag.
Ja, Wahnsinn, ne? Also das
wie ein Sechser im Lotto so gefühlt, also von dem, natürlich hat er das hat er das ja dann irgendwie gewusst oder dass seine Erfahrung ihm gesagt, dass es sein könnte, aber das ist schon...
Ich habe das auch erst viele Jahre später von meiner Mutter mal mit, also die hat mir das dann irgendwann mal erzählt, dass das eben auf diesem Überweisungsschein da schon die Verdachtsdiagnose Morchio stand. Also das war schon, das hat mich auch überrascht, weil das ist ja heute immer noch so, dass viele das nicht kennen.
Eben, ja.
Und Anfang der 90er war das dann eben nochmal was ganz Besonderes. Also, ja.
Jetzt hast du die Jahreszahl verraten. Also
Anfang der 90er.
Alles so 3 Dekaden her, ne? Wo wir Kind waren.
Ewig alt.
Okay. Und gab es auch irgendwie Missverständnisse auf dem Weg dorthin bei euch?
Inwiefern Missverständnisse? Also
ja, dass es dass man vielleicht dann doch irgendwie nochmal an den einen oder anderen Punkt geraten ist, wo man sich nicht sicher war, ob es das vielleicht doch nicht ist oder war man gleich davon überzeugt, weil es war ja früher auch immer, also wie bei Markus jetzt, dass man sagte, wahrscheinlich ist es MPS4, aber vielleicht ja auch eine andere MPS-Art. Hat man da noch bei dir, wusste man da sofort, dass es MPS4A ist oder warum nicht 4B? Wurde das gleich gesichert festgestellt?
Also dadurch, dass mein Arzt ja gleich gesagt hat, Morchio, konnte man direkt in diese Richtung gucken. Da gab es jetzt nicht, glaube ich, also da konnte man das ja auch dann auch bestätigen. Humangenetisch, genau. Und boah, ich glaube, wenn man dann einmal in diese Richtung guckt, dann kann man, glaube ich, bin kein Humangenetiker und vielleicht springen mir jetzt hier gleich noch Ärztinnen in den Weg und sagen, hu, das ist doch kompliziert, aber ich glaube, wenn man dann weiß, okay, es ist Morkio, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so die Krux zu bestimmen mit das A oder B. Also das ist dann, glaube ich, nur noch die, das ist dann, glaube ich, nur noch mal da eine Einbahnstraße in die Richtung oder eine Einbahnstraße in die Richtung. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht weiter tiefergehend aus.
Gut, heutzutage wird ja, kann ja das ganze Genom analysiert werden, die ganzen Gene und geguckt werden, ja, wo gibt es eine Mutation? Also da braucht man ja gar keinen Anfangsverdacht, was es sein könnte. Das macht man natürlich weiterhin, aber selbst wenn man es nicht weiß, kann man es ja jetzt neuerdings auch einfach alles analysieren lassen und gucken, wo gibt es Mutationen und sich dann sozusagen die mutierten Gene anschauen und sozusagen rückwärts gucken, ob es dadurch irgendwie erklärbar ist. Genau, ja, aber ihr habt jetzt Morkio und wurdet ihr schon einmal operiert oder welche Operation hattet ihr, seitdem ihr ja die Erkrankung habt?
Ich weiß nicht, Markus, wurdest du schon mal operiert?
Ich kann mich ganz dunkel so an eine OP erinnern.
Ganz dunkel, ne? So an die
Ja.
letzte.
Ja, da ging es um eine Rücken-OP. Ich habe das ausführlicher in der Folge Operationen beschrieben. Da.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau.
Genau, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen, für welche Operation ihr euch dann schon entschieden hattet oder musstet.
Entscheiden mussten.
Ja.
Polypen.
Polypen. Nee, also ich habe vier Operationen am, Markus hat das vorhin schon den CCU genannt, also den Übergang an der Halswirbelsäule. Nee, also das wurde bei mir viermal gemacht. Und bei mir wurden auch die Mandeln und die Polypen rausgenommen mit fünf. Ja.
Okay.
Und
Wir wollen
entscheiden
fragen.
mussten. Ich glaube, das ist keine Entscheidung, die man treffen will oder wenn man die man irgendwie freiwillig trifft, sondern das sind dann schon auch Notwendigkeiten, wo man eigentlich gar keine Wahl hat, wenn man bestimmten Dingen aus dem Weg gehen will. Also,
Ja,
genau.
meistens schon, aber manchmal muss man doch ja abwägen. Zumindest kenne ich das von anderen Betroffenen, die dann,
Ja.
ja, also es kommt immer natürlich drauf an. Aber sag mal, wie spürt ihr denn die Erkrankung im Alltag? Also Markus, wenn du das mal für unsere Zuhörer beschreibst, wo hast du oder wie schränkt dich deine Erkrankung im Alltag ein?
Bei mir ist es so, ich bin für jemanden mit MPS 4a vergleichsweise groß. Aber
Das heißt, also du bist trotzdem eher kleiner oder normal groß? Wie kann man sich das vorstellen?
ich
Tja,
bin
Markus.
gerade so an der Grenze zu kleinwüchsig. Das ist, glaube ich, bei 1,50 oder so.
Ja, genau. So.
Ja, und genau, bei mir sind allerdings eben die Bänder extrem lasch. Also das heißt, ich kann zum Beispiel keine schweren Dinge in die Hand nehmen. Die fallen mir dann wieder raus. Die Kraft ist zwar vorhanden, aber die Bänder sagen dann irgendwann, oh, ich dehne mich jetzt einfach so weit und dann macht's plong und ja.
Wie nennt sich der bei den Fantastic Four, dieser Mann, den man so dehnen kann, so bist du auch, ne?
Ach, das ist ein Anfänger. Ich bin wesentlich dehnbarer.
Ja, genau, du bist elastischer.
Bist du denn auch so dehnbar? Hast du das gleiche Symptom, dass deine
Ja,
Sehnen
das ist bei mir tatsächlich, also man sieht das auch immer noch heute, aber durch kommen wir später drauf, dieses Enzymersatz, was wir bekommen, ist das bei mir tatsächlich schon deutlich besser geworden. Also man kann sich das so vorstellen, dass man, wenn man, das kann mal jeder, der zuhört, mal versuchen, guckt seine Hand vor sich zu nehmen und dann versuchen, die Hand nach oben sozusagen zu ziehen und auf den Arm zu legen. Also nicht nach unten wegknicken, sondern nach oben. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich früher sozusagen die Fingernagelseite auf den Arm legen konnte. Also das war so, ja, so dehnbar, dass ich das quasi im, nicht nur 90-Grad-Winkel nach oben, sondern im 180-Grad-Winkel nach hinten legen konnte.
Okay.
Das kriege ich heute nicht mehr hin, aber das können halt viele.
Und als Kind konntet ihr dann auch einfach Spagat machen und solche Dinge?
Ja, so im Prinzip, genau.
Ja, dabei sind uns halt recht häufig die Hüftköpfe aus den Pfannen gesprungen.
Ui. Ja, du hast ja in der letzten Folge gesagt, du hast gar keine Hüften. Also ja. Insofern.
ja.
Ja, nee, aber das ist so,
stimmt immer noch.
So was Typisches. Der Kleinwuchs ist was Typisches. Wir haben die X-Beine, die einfach sich stark ausprägen. Die meisten von uns haben so eine Trichterbrust, das heißt, das Brustbein geht nach außen. Genau, also so, das sieht dann so aus, als hätten wir eine Brust in der Mitte.
Mhm.
Ja.
Und ja. Wie seid ihr so aufgewachsen, beziehungsweise hat euch das als Kind auch gestört oder wie seid ihr damit umgegangen als Kind oder habt ihr das gemerkt, dass ihr anders seid? Ja, das würde mich nochmal interessieren.
Die anderen Kinder haben mir gezeigt, dass ich anders bin.
Ich glaube, das ist immer, ne? Also man ist nicht behindert, man wird behindert durch die Umwelt. Das ist, glaube ich, so eine, also es ist, nein, ich bin ganz normal, auch in ganz normalen Kindergarten, Grundschule und so weiter auch gegangen und habe dort mit meine Freundschaften gepflegt und gefestigt und bin tatsächlich zum Leidwesen meiner Mutter wahrscheinlich auch im Wald gewesen, bin auf Bäume geklettert, bin da auch runtergekracht. ich habe Fahrrad fahren gelernt, bin geschwommen, ich habe also mein Abzeichen, mein Schwimmabzeichen auch in Silber gemacht, also so diese ganzen Sachen, die einfach ja für Kinder normal gewesen sind. Und es kommt natürlich darauf an, bei wem du aufwächst. Und meine Eltern haben das eben billigend in Kauf genommen, sage ich mal. Vielen Dank an meine Eltern an dieser Stelle, weil ich dadurch einfach so normal wie möglich gewesen bin.
Ja, es hängt halt viel vom sozialen Umfeld ab, wie die Lehrer reagieren, die Erzieher, Freunde, Familie, wie das angenommen wird, aber natürlich auch, wie andere Kinder reagieren und wie vielleicht denen das dann auch erklärt wird, warum gewisse Dinge dann anders funktionieren oder nicht. Und ich glaube, das wird jeder anders auch erleben. Ne? So wie andere von Mobbing betroffen sind, wo man denkt, das sind Models, also wo haben die jetzt ein Problem? Und ja, mit Einschränkungen und ja, wenn man anders aussieht, ist man natürlich schneller davon auch betroffen, dass man angeguckt wird, dass man sich erklären muss, dass gewisse Dinge nicht gehen, dass Rücksicht genommen wird oder dass man einfach neue Dinge ausprobieren muss, Alternativen finden muss, dass es nicht in das Schema passt und dass sich andere auch mal, ja, also dass man sich halt überlegen muss, wie bekommt man Menschen mit Einschränkungen, die anders sind, inkludiert. Und wir können sie Teil unserer Gesellschaft sein, einer Kindergartengruppe, einer Schulklasse. Ich weiß noch bei mir, wir sind dann einfach nicht in den ersten Stock gezogen, sondern blieben im Erdgeschoss als Beispiel.
Ja, genau. Das war bei uns dann eben auch so.
Ja.
Und ich meine, Markus, ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist, aber für meine Freunde war ich nochmal, weil das wurde ja von Anfang an so, war das ja einfach da. Also wir haben halt Dinge nicht gemacht, die ich nicht machen konnte oder durfte und haben dafür andere Dinge gemacht. Also
das ist ja auch oft erstmal als Kind, die entdecken alles, die schauen alles an und alles, was erstmal ein bisschen anders aussieht, das muss einmal erklärt werden und dann ist es für sie normal und dann nehmen sie es an, das ist wie jedes neue Tier, was sie sehen, jede neue Hautfarbe, also ne, man guckt sich alles erstmal an, aber dann lernt man dazu und akzeptiert und das ist ja das Schöne auch bei Kindern, dass sie da keine Vorurteile meistens haben. Ne?
Ja, das ist auch heute noch so. Die ehrlichsten Menschen, die sich für mich interessieren, sind tatsächlich Kinder. Da ist es noch nicht so, dass da irgendwie so dieses geh weg oder sonst was, sondern die schauen sich dich völlig vorurteilsfrei an. Im Kindergarten war das bei mir auch noch ziemlich entspannt. Und also ich bin auch auf einen normalen Kindergarten gegangen. Meine Gruppe war im ersten Stock. Und genau, ich bin dann ja auch auf eine normale Hauptschule gegangen. Also als die Dinger noch Hauptschule hießen. Und genau, da hat es Grundschule war auch noch, ja, ich bin ein Jahr später eingeschult worden, aber ansonsten, ja, war ich ein ganz normales Schulkind und ein bisschen fies ist es dann auf der Hauptschule geworden. Da war ich dann tatsächlich auch ein leichtes Opfer und da mussten meine Eltern auch wirklich drum kämpfen, dass ich auf der Hauptschule bleiben dürfte und nicht in eine Sonderschule dann umsteigen musste.
Warum war die Frage nach einer Sonderschule? Also weil bei dir wissen wir, dass das Gehirn nicht betroffen ist.
Das ja, aber das ist damals ja doch schon kompliziert noch gewesen. Diese schulische Inklusion, das was wir heute kennen, diesen Rechtsanspruch auf freie Schulwahl, die gab es ja damals noch nicht. Und zu der Zeit, wo wir zur Schule gegangen sind, da war das noch nicht die Regel, also war das eine Seltenheit, dass Schulen Menschen mit Behinderung tatsächlich beschult haben. Und das war eher so die Zeit, da wie es heute immer noch, dieses Behindertenwerkstätten, Sonderschulen, so dieses System war damals schon sehr etabliert. Und da hast du wirklich darum gekämpft, dass du auf die Regelschulen gehen durftest. Das war bei mir auch so. Also ich musste eine Schulassistentin, eine Schulbegleitung haben. Die Schulleiterin hat damals darauf bestanden, weil da muss ja jemand sein, der auf mich aufpasst. Nicht, dass ich umgerannt werde oder so. Und also das war schon auch ein Kampf. Im Kindergarten nicht, das war gut, das war okay. Mhm. Aber ab der Schule wurde dann eben schon, das wurde dann schon anstrengender.
Aber ihr würdet sagen, weiterhin, also das ist ja auch ein Politikum. Also wir wissen ja auch, unterschiedliche Parteien haben da verschiedene Vorstellungen, dass ihr sagt, nein, ich wäre weiterhin gerne auf der regulären Schule geblieben oder wäre für euch die Sonderschule auch eine gute Option gewesen?
Nein.
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 Hm. Nein. Da glaubst du, es ist uns einig, ne, Markus?
Ja. Nee, weil aus der Sonderschule oder aus dieser Sonderschullaufbahn ist es wahnsinnig schwer, wieder rauszukommen. Da ist dann meistens der nächste Schritt irgendeine Behindertenwerkstatt. Und das ist jetzt nicht so prickelnd. Da sind wahrscheinlich viele Menschen, die eigentlich auf dem ersten Arbeitsmarkt eine gute Chance hätten, die dann in diesen Behindertenwerkstätten dann gewissermaßen dazu gezwungen sind, da zu bleiben, weil sie aus dem System einfach nicht mehr rauskommen.
Ja. Na, vielleicht können wir dazu ja auch nochmal eine Folge machen, weil das ist wirklich sehr spannend und wie wir da drauf gucken, weil wir ja alle das sozusagen auch erlebt haben und ja auch darum kämpfen mussten.
Angie, einen Satz dazu oder vielleicht sind es auch zwei, weil das schon auch wichtig finde. Ich habe da schon auch eine differenzierte Meinung auf dieses System. Heute heißt es ja nicht mehr Sonderschule, sondern Förderschule. Zumindest das Wort schon mal wieder etwas netter. Und ich glaube, dass es für bestimmte Menschen, geistig behinderte Menschen, dass das vielleicht auch einen Schutzraum darstellen kann und auch wertvoll ist. Aber das muss nicht jeder. Also Menschen mit körperlichen Behinderungen, die geistig total fit sind zum Beispiel, jetzt nur mal als ein Beispiel, da aus dieser weitläufigen Gruppe rausgenommen, warum sollten die auf eine Förderschule gehen? Mhm. Also das macht keinen Sinn. Ne? Also ich meine, wenn es nur darum geht, dass ich im Rollstuhl sitze, dann sollen sie die Regelschule umbauen, damit ich mit dem Rollstuhl zurechtkomme und gut ist. Also das muss nicht sein.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also, aber genau, da, wie gesagt, tauchen wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt ein bisschen tiefer ab. Wie seid ihr denn, also wenn ihr jetzt zu Ärzten geht oder zur Untersuchung, Kommt ihr da manchmal an Grenzen, was das Wissen angeht, oder stößt ihr da an Grenzen von Ärztinnen, die sich mit Morchio nicht auskennen? Wie ist da eure Erfahrung?
Also, ich bin ja jetzt auch schon Jahre alt und viele meiner ÄrztInnen kennen mich seit vielen, vielen Jahren. Also ich habe zum Beispiel meinen Kardiologen, bei dem bin ich seit über 20 Jahren, würde ich sagen.
Mhm.
So. Und der kennt jetzt vielleicht die Mucopolysaccharidose nicht explizit, aber der kennt mein Herz und der weiß, was sich da verändert und ob es größer geworden ist, ob es irgendwie, die Klappen haben sich verändert oder auch nicht. Und von daher bin ich da sehr gut aufgehoben. Auch meine Hausärztin, da bin ich jetzt seit 2011 oder so, also die kennt mich auch wenn die jetzt keine Expertin für MPS ist, kennt die mich aber. Und und alles, was so spezifischer ist, also zum Beispiel auch mein Radiologe, wo ich ein MRT mache, der kennt meine Bilder seit 10 Jahren oder so. Der kann also auch schon, auch wenn er mit diesem Spezifikum nicht zurechtkommen würde, weiß der trotzdem, ach guck mal, das hat sich verändert oder das nicht. Und wenn der mir sagt, ach, alles so geblieben wie vor 4 Jahren auch, dann weiß ich, okay, dann muss ich jetzt auch nicht nochmal extra zum Facharzt rennen für Neurochirurgie, der das sozusagen spezifisch kennt, weil wenn sich da nichts verändert hat seit über Jahren, dann brauche ich da auch nicht mehr drauf gucken. So, dann bin ich beruhigt. Also ich glaube, je älter wir werden und je länger wir mit Ärzten, zusammenarbeiten, desto entspannter geht man, glaube ich, dann damit um.
Mhm. Markus, siehst du das auch so oder hast du da andere Erfahrungen?
Also meine Erfahrungen haben sich da geändert. In der Anfangszeit, als die Ärzte noch nicht gewusst haben, was es ist, das war einfach nur ein großes Rätselraten. Und die einzigen Antworten, die dabei rausgekommen sind, waren Operation und Korsett. Mehr war da eigentlich nicht. Und es hat sich dann nach der Diagnose insoweit geändert, dass ich dann für manche Ärzte der Morchio war. Da hatte ich also gar keinen Namen mehr, sondern da war ich nur noch der Morchio.
Okay, nicht mehr der Markus, sondern der Morchio.
Genau. Und da sind meine Eltern dann aber auch richtig dann so, dass das ist nicht der Morchio, das ist der Markus.
Mhm. Ja, gut, das ist dann.
Fängt doch beides mit M an.
Mo.
Danach dann besser. Also.
Ja, danach besser.
Mhm.
Aber wir haben dann trotzdem auch noch so Situationen erlebt, wie ich komme zu einem Arzt, der hört Mucopolysaccharidose Morchio A.
Mhm.
Dann entgleisen oder dann sind dem die Gesichtszüge entgleist. Mhm. Dann hat der sein. Da gibt es so ein Buch mit jede Menge Diagnosen, hat das Buch hergenommen, hat geblättert, hat gesucht, hat gefunden, das ist was Genetisches, geht ihn nichts an, weiter zum Kollegen.
Mhm.
Hatten wir schon auch solche Sachen. Und richtig gut geworden ist es dann, wo ich dann in einem Stoffwechselzentrum war, die dann halt auch wirklich gesagt haben, um das richtig beurteilen zu können, brauchen wir das, da machen wir jetzt diese Untersuchung, um das Thema Wirbelsäule abzuklären, dann machen wir die Untersuchung, um dann eben die Genetik abzuklären, wie weit ist da und so. Und da seitdem, also in dem Stoffwechselzentrum, da fühle ich mich auch richtig gut aufgehoben. Die geben mir auch das Gefühl, dass sie wissen, was sie tun. Ich meine, wer, wenn nicht die?
Ich wollte gerade sagen, wer, wenn nicht die? Und ich glaube, das wissen sie auch definitiv. Und für alle, die sich fragen, was genau passiert eigentlich bei MPS4 und wie sind da sozusagen, also welches Enzym ist da betroffen? Will einer von euch darüber eine Auskunft geben? Guck Markus gerade schon an.
Sehe ich so dumm für dich aus?
Nein, Markus hat mich gerade so
entsetzt angeschaut.
Ja, ja. Da ich kann auch gerne beide antworten.
Also,
nein, du guckst zu Recht Markus an. Markus ist der Experte für für medizinische Fachbegriffe.
Ja, ich habe mich auch wieder vor den Spiegel gestellt und habe das geübt bei MPS 4a. Und da kommt jetzt wieder der Sponsor der heutigen Sendung ins Spiel. ist der betroffene Baustein N-Acetylgalactosamin-6-Sulfat-Sulfatase. Das ist der Teil, der nicht richtig abgebaut werden kann.
Das sind diese Zuckermoleküle.
Genau, das ist der Baustein, bei dem uns das Enzym fehlt, ab dem der Müll einfach irgendwo in der Zelle verbuddelt wird. Genau, das ist der Teil für MPS 4a. Bei MPS 4b, das ist jetzt glücklicherweise nicht so ein Zungenbrecher.
Das kriege ich sogar ausgesprochen, Markus. Lass mich.
Jo, gib's uns.
Ich hätte gerne einen Tusch dafür.
Okay, du hast deinen Tusch?
Na, wunderbar. Oh, also, da musst du einen längeren einbauen. Also, bei Typ B, Morcu B, ist das Beta-Galactosidase.
Okay.
Also, das ist... Juhu! Danke, danke. Ah, viel, nicht so leicht. Ja, also das ist deutlich kürzer, ist aber eben, also es ist ein anderer Mangel quasi, anderer Baustoff, der da fehlt, aber führt eben zum ähnlichen, also Problem, nämlich die wird nicht abgebaut, diese Zuckermoleküle werden nicht abgebaut und die lagern sich halt bei MPS, Morcio, egal ob es A oder B ist, am Knochen- und Knorpelsystem ab. Deswegen ist bei uns auch ausgeschlossen, dass das Gehirn betroffen sein kann, weil das eben ausschließlich Knochen und Knorpel betrifft.
Interessant.
Ich bin mir jetzt bei der Verteilung gar nicht so sicher nach Typ A und B. Soweit ich weiß, ist Typ B in Deutschland relativ selten.
Ja,
dafür gibt es eine ganze Gegend in Österreich, in denen vergleichsweise häufig der Typ B vorkommt.
Nein, es gibt auch durchaus in Deutschland Betroffene mit MPS 4b.
Also ich kenne zwei oder drei.
Mhm.
Ja, und wohingegen Morchios kenne ich, also auch nicht alle, es gibt deutlich mehr, aber da könnte ich jetzt so 20, 21, 22 könnte ich aufzählen. Ne? Also so
aus dem Stand. Weltweit ist dann 4a auch häufiger als 4b.
Ich lege dafür meine Hand nicht ins Feuer, aber ich würde sagen ja.
Okay, interessant.
Also das ist keine evaluierte Aussage jetzt. Das ist, das müsste ich hier jetzt nochmal medizinisch bestätigen lassen, aber ich würde sagen, ja.
Und gibt es für 4a und 4b Therapien?
Genau, da sind wir jetzt nämlich, weil das AB so selten ist, gibt es da noch keine Forschungsansätze für die Therapieansätze. Und für Morcu A, also für den Typ, den Markus und ich haben, gibt es bereits eine Enzymersatztherapie.
Und seit wann gibt es die für euch?
Die ist zugelassen seit 2014. Noch gar nicht so lange. Genau. Ich weiß gar nicht, Markus, du kriegst sie auch, ne?
Genau, ich krieg sie seit 2017.
Ah ja, guck mal, ich habe auch erst 2017 angefangen.
Warum habt ihr nicht gleich 2014 gestartet? Also ich glaube, ich wäre gleich mit vorne dabei gewesen.
Ich wollte, aber ich habe keine Klinik gefunden, die sich getraut hat, anzufangen.
Oh, okay. Ach, guck mal an. Also mich hat man schon 2011 gefragt, ob ich mit in die Studie will.
Ja.
Das heißt, ich hätte das doch noch mal in der Studienphase kriegen können. Das wollte ich nicht, weil in der Studie ist ja immer nicht klar, kriegst du wirklich das Medikament oder ist es nur quasi ein Placebo? Und ich wollte nicht über 3 Jahre irgendwie nicht wissen, kriege ich es oder kriege ich es nicht und dann und so weiter. Und dann war es einfach so, dass, ja, so wie Markus das ja gerade eben schon angedeutet hat, du musst am Anfang in die Klinik gehen, um die Einstellung zu machen. Und da dieses Medikament also das Enzym wird über eine Infusion dargereicht und das läuft eben ein über 4,5 Stunden, glaube ich, ne, Markus? 4,5, 5 Stunden. Und das heißt, du verlierst auf jeden Fall einen Tag pro Woche. Und ja, ich habe damals gearbeitet und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Also das war einfach nicht alltagsfähig.
Also hast du die Arbeit vor deine Gesundheit gestellt?
Naja, das war so, das war gar nicht so präsent, dass das irgendwie gesundheitlich gut sein könnte, weil das gab es ja bis dahin nicht. Also ich war ja schon in den Mitzwanzigern und ja. Außer, und da war es dann auch immer so zu sagen, naja, also es heißt ja, je eher du das kriegst, desto besser ist es, weil das Enzym repariert ja nicht, es hält nur auf.
Mhm.
Und deswegen ist immer die Aussage, je früher du das bekommst, desto besser ist es für deinen Körper. Das heißt, wenn du jetzt 3 Jahre bist, diagnostiziert wird und das gleich bekommst, dann ist es gut. So.
Genau.
Ich war aber ja schon Mitte 20. Das heißt, da war dann so diese Überlegung, naja, also was soll da jetzt noch groß? Also ich war ausgewachsen und so weiter. Also da war ich nicht, das war nicht so präsent, dass da irgendwie noch viel verbessert sein könnte. So.
Das finde ich total spannend, weil ich glaube, ich tick da ganz anders. Also ich hätte es, glaube ich, gar nicht abwarten können und hätte dann auch gerne gewusst oder wäre total aufgeregt gewesen oder ich war es zumindest bei meiner ersten Gabe, was passiert jetzt, merke ich was, merke ich nichts. Und vor allen Dingen ja die Hoffnung auch, dass es aufgehalten wird oder dass sich sogar vielleicht was verbessern kann. Und ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, nicht so lange warten können.
Ja, naja. Also bei mir war es ja auch so, bei der Studie bin ich nicht mit reingekommen. Ich hätte bei der Studie mitgemacht, aber weil es mir für einen MPSler ja vergleichsweise gut geht und da die Studienergebnisse wahrscheinlich nicht so signifikant bei mir gewesen wären, bin ich nicht in die Medikamentenstudie mit reingekommen, sondern habe dann die Studie über den natürlichen Verlauf mitgemacht. Und bei mir war halt auch ganz klar das Ziel, ich war ja da auch schon zu dem Zeitpunkt, wo die Studie angefangen hat, war ich ja auch Jahre alt und dann noch plus ein paar mehr, wie die Zulassung war. Und bei mir war der Hintergedanke halt, ich wollte mir Zeit kaufen bis zu dem nächsten Besseren, bis halt dann, ja, im Moment ist es eine Infusion, die läuft 4 Stunden. Irgendwann gibt es das Ganze vielleicht als Spritze, ähnlich eine Insulinspritze oder sowas, wo ich mir dann halt einmal am Tag so ein Ding irgendwo reinjucke. Oder vielleicht gibt es als Tablette. Oder ich bin ja dann doch immer wieder auch mal in so Tech-Foren und sowas unterwegs. Da geht es dann um genmanipulierte B-Zellen, die das herstellen. Oder genmanipulierte Bakterien, die in Alginatkapseln unter die Haut gespritzt werden, die das dann irgendwie produzieren können und so. Also da gibt es schon echt viel Forschung. Aber ja, ich kaufe mir halt jetzt mit der Enzymersatztherapie einfach die Zeit, bis das nächst Bessere auf dem Markt ist. Und seit dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, Zeit kann man sich nicht kaufen, habe ich mir immer gedacht, naja, dem trete ich dann mal irgendwie in den Hintern.
Ja, ja.
Aber wie war denn euer erstes Mal denn, als ihr die Therapie bekommen habt? Habt ihr irgendwas gemerkt oder nach ein paar Monaten, Wochen, wie ging es euch danach?
Nach dem ersten Mal total müde. Also ich bin dabei eingeschlafen und habe hinterher einen ziemlichen Zuckerschock gehabt.
Oh, also ich bin das erste Mal, also ich war vorher schon aufgeregt, weil das ist ja wirklich etwas, was, ja, was passiert da mit dir? Was wird da jetzt in dich hineingeschossen, geschoben, geflossen oder wie auch immer? Dann war es ja auch immer so, ja, man muss gucken, dass dann keine Nebenwirkungen auftreten oder sowas. Und da ist man schon so dieses, ja, man ist schon vorsichtig. Ich weiß auch noch, ich war total müde währenddessen und ich habe mich aber nicht getraut zu schlafen, weil ich irgendwie so dachte, okay, nee, also nicht, dass du erstickst und das verpasst, weißt du, so dieses Gefühl. So, und ich
weiß. Ja, man muss dazu sagen, am Anfang wird man halt sehr stark beobachtet, weil das viele allergische Reaktionen auch auslösen kann, gerade auch am Anfang. Und deswegen wird man da sehr stark am Anfang überwacht, ständig Blutdruck gemessen. Und gerade bei so Allergien kann der Hals zuschwillen, das will man einfach nicht. Und
ja. Ich weiß aber ganz genau noch, dass ich von Anfang an, und das ist bis heute so, gemerkt habe, dass ich besser Luft gekriegt habe.
Ach, okay.
Also meine Atmung war deutlich besser.
Also dann hat es sich für dich ja auf jeden Fall gelohnt, damit zu starten.
Ich würde heute auch nur ausfallen lassen, wenn es absolut nicht anders geht.
Mhm. Und du, Markus, hast du was gespürt danach?
Ja. Also mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich mehr Energie habe. Mhm. Vorher war das so, wenn ich irgendwie einen Stift gebraucht habe und ich bin irgendwo gesessen, dann habe ich noch gewartet, bis mehr Dinge zusammengekommen sind, dass ich das Aufstehen reagiert.
Ja.
Genau. Lohnt sich das jetzt? Und jetzt ist es so, dass ich gefühlt oder wahrscheinlich auch richtig mehr Energie habe. Und jetzt sage ich, ich brauche einen Stift, dann gehe ich mir einen Stift holen.
Ja.
Und ich merke auch, dass diese Dauermatschigkeit in der Birne, also ja, dieses Dauermüde, ein bisschen träge im Kopf, dass das die meiste Zeit der Woche nicht mehr da ist. Es ist dann so, ab Mittwoch, Donnerstag, also ich kriege die Therapie immer freitags, und so ab Mittwoch, Donnerstag, merke ich dann, wie ich im Kopf wieder langsamer werde.
Ja, okay, das kenne ich auch. Kann ich genau bestätigen.
Okay, ja, spannend. Ja, weil Lukas, habe ich das ja auch schon mitbekommen. Ich glaube, du bekommst die auch freitags, ist das richtig?
Ich bekomme die auch Freitag, ja.
Da ist Lukas nicht zu bremsen. Der sprüht voller Energie und denkt schneller, als er schreiben kann. Also ich glaube, wenn ihr eine Aufgabe, eine schwierige an Lukas übergeben wollt, macht das gerne freitags.
Ja, ja, ungefähr.
Das ist der Zuckerschock.
Der Zuckerschock, genau. Ja. Ja, Markus, hast du sonst irgendwie noch Dinge festgestellt, weil gerade darüber nachgedacht, sich bei dir sonst noch was verändert?
Ja, ich konnte vorher meine Finger recht gut verknoten. Also dann teilweise auch wirklich so, dass ich die ein bisschen aus dem Gelenk rausdrehen konnte, ohne dass es mir wehgetan hat. Und jetzt halten die Bänder die Finger wesentlich besser in Position. Also ich tue mich immer noch schwer, bestimmte Dinge zu greifen. Aber es fällt mir wesentlich leichter als vorher. Also jetzt eine Wasserflasche oder sowas hochheben, ist für mich wesentlich leichter als vorher. Die wäre mir einfach aus der Hand gerutscht und jetzt kann ich die dann doch zeitlang festhalten.
Ja, das hatten wir ja vorhin auch schon. Und was bei mir tatsächlich noch der Fall gewesen ist, ich bin nochmal gewachsen.
Ach.
Und also das, ja, genau, du sagst, das habe ich dann auch irgendwie immer wieder gehört, also ich konnte ja, als ich die erste Infusion bekommen habe, war ich ja schon querschnittgelähmt und war auf den Rollstuhl quasi permanent angewiesen und ich bin abgewachsen irgendwann, aber erst nach 3-4 Jahren oder so, also gar nicht am Anfang, sondern irgendwann dann. Und habe das gemerkt, weil der Rollstuhlsitz nicht mehr gepasst hat. Und dann habe ich den angepasst. Das heißt, ich habe einen neuen Sitz bekommen. Und dann habe ich aber nochmal einen Schub gemacht. Und meine Freunde haben immer gesagt, ja, freu dich doch, bist du größer. Ja. Und ich sage, wieso soll ich mich darüber freuen? Ey, diese 5 Zentimeter, die nützen mir nichts, weil ich sitze ja sowieso. Und das Einzige ist, dass ich mir einen neuen Sitz anschaffen muss, weil ich wieder nicht vernünftig sitze. Also schenk mir die blöden 5 Zentimeter oder ich schenke sie dir, weil ich brauche sie nicht. So, also das ist,
aber ich finde das auch aus medizinischer Sicht total spannend, wie das passiert ist, weil meines Wissens schließen sich die Wachstumsfugen, wenn man irgendwie in die Pubertät kommt mit 18 spätestens. Also klar, bei den Männern ist das ein bisschen später, aber wie geht es überhaupt?
Männer werden nicht älter. Männer werden nicht älter als 15.
Beziehungsweise, oder jeder kleine Mann holt sich jetzt die Enzymersatztherapie, um noch ein bisschen schneller zu
wachsen. Wachstumshormone.
Wachstumshormone.
Ja.
Da kann ich euch alle leider enttäuschen. Wenn man sich als Gesunder dieses Enzym reinpfeift, passiert gar nichts. Außer, dass man einen sehr teuren Cocktail-Endos hat.
Okay, das ist auch schon aufgeräumt.
Ja, also so dieses, also ich kann zumindest bestätigen, dass dieses Enzym etwas im Körper macht und dass es in irgendeiner Form wirkt. Und das ist tatsächlich auch bei jedem unterschiedlich. Also bei, ich weiß, dass zum Beispiel Leute es gar nicht beschreiben können. Also die einfach, dass die kriegen das und merken das gar nicht, einen Unterschied. Ich merke ihn. Also bei mir wirkt es irgendwie deutlich besser als bei anderen vielleicht. Und ich würde nicht darauf verzichten wollen heute.
Ich glaube, das ist ja aber auch nochmal die Frage, wann hat man damit begonnen? Also ihr habt ja jetzt relativ spät mit der Therapie anfangen können, weil die ja vorher noch gar nicht zugelassen war. Wenn man die jetzt seitdem man irgendwie 3 ist bekäme, dann weiß man ja auch gar nicht oder hat vielleicht gar nicht diesen Unterschied. Ihr merkt das jetzt Ende der Woche, dass ihr sagt, oh, da wird der Kopf vielleicht ein bisschen langsamer. Aber das muss ja nicht bei jedem so sein. Aber genau, ihr könnt da vielleicht spezifisch auch noch in eure Körper jetzt reinhorchen, als wenn man das jetzt von Kind auf an bekommt, aber natürlich dann stärker auch profitiert, weil je früher man die Therapie wahrscheinlich erhält. Ich weiß nicht, ihr kennt ja jetzt bestimmt auch schon Kinder, junge Erwachsene, die viel früher gestartet sind. Sehen die anders aus als ihr oder sind die weniger betroffen? Könnt ihr da schon irgendwie was zu sagen oder habt ihr da gar keinen Vergleich? Weil bestimmt hören uns auch Eltern zu, wo die Kinder noch kleiner sind.
Ich glaube, es ist noch zu neu, um da wirklich irgendwie vernünftig was sagen zu können.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, da wäre es, glaube ich, mal eher so eine Frage für eine Sonderfolge mit einer Medizinerin. Wo man das mal hinstellen könnte. Also ich würde da jetzt auch an der Stelle gar keine Aussage tätigen wollen.
Ja, und eine Frage noch, vielleicht auch, weil ihr ja ein bisschen kleiner seid als der Durchschnitt, wenn man das jetzt mal so sagen darf.
Ja, aber du weißt ja, dass der liebe Gott lässt Dinge nur so lange wachsen, bis sie perfekt sind. Manche brauchen halt länger.
Ja, okay. Das ist auch ein guter Ratschlag, oder? Das merke ich mir jetzt. Würden eigentlich auch Wachstumshormone helfen, wisst ihr das? Hätten euch die geholfen, dass ihr noch ein bisschen mehr hättet wachsen können? Also ich bin der Meinung, dass das bei MPS nicht unbedingt hilft, aber da gibt es ja auch immer neue Ansätze, Therapien. Also ist nur die Frage, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, wie es bei Morkio ist.
Ich würde vermuten, nein. Ich würde vermuten, nein, weil es ja kein hormonelles Problem ist. Das heißt, wahrscheinlich hätten wir das geben können und der Körper hätte gesagt, was mache ich jetzt damit? Aber und hätte es dann halt irgendwie überflüssigerweise wieder rausgeschmissen. Aber ich denke nicht.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, Markus, wärst du gerne groß?
Es würde im Supermarkt das Einkaufen wesentlich leichter machen.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich meine, man weiß ja auch, die Luft nach oben nimmt, wird dünner, ne?
Ja.
Ja, okay. Gut, das ist natürlich auch sehr individuell. Aber ja, spannend. Also ich könnte mir vorstellen, so rein theoretisch, dass Hormone da vielleicht noch was bewirken können, dass man, wenn die gerade stärker im Körper vorhanden sind, dass man dann vielleicht doch noch den einen oder anderen Zentimeter schaffen könnte, aber wissen tue ich es auch nicht vielleicht.
Es ist immer die Frage, was gewinnt man tatsächlich? Also es gibt ja auch diese Beinverlängerungen, die man machen kann, von denen ich auch bei manchen weiß, dass die das auch gemacht haben. Okay. Und dann gewinnst du irgendwie 10 Zentimeter. Und dann ist immer die Frage, was bringt dir das wirklich? Also das sind ja auch schmerzhafte Prozeduren. Da wird das Bein gebrochen, dann kriegst du so einen Fixateur extern, der dann wieder das Bein immer wieder auseinanderzieht und so weiter. Das sind ja auch alles irgendwie Prozeduren, da muss man sich gut überlegen, will man das seinem Kind antun, will man das selber irgendwie. Und ganz ehrlich, also ich bin ja jetzt nochmal ein bisschen deutlich kleinerer als Markus. Ich weiß nicht, ob ich das, also ich persönlich, ja, so wie Markus es sagt, im Supermarkt würde das sicherlich das ein oder andere Mal helfen. Aber ich glaube nicht, dass mir das ansonsten, also was sind 5-6 Zentimeter? Also, da mögen jetzt andere auch widersprechen, aber.
Gut, das ist natürlich jetzt eine sehr individuelle, persönliche Entscheidung
Genau,
dann.
ja.
Ja. Aber apropos, nutzt ihr denn Hilfsmittel im Alltag oder welche Hilfsmittel nutzt ihr? Also ich kenne auf jeden Fall zwei, die ihr nutzt.
Brillen.
Brillen, Rollstuhl.
Genau.
Naja, ich trage Hörgeräte.
Mhm.
Das ist auch wieder so was Typisches, glaube ich,
Mhm.
für Morkio. Das sind so diese typischen Alltags, Hilfsmittel, die man über die Krankenkasse quasi bezieht.
Und du hast ja auch, glaube ich, ein Auto, ne? Das.
Stimmt, ja, da denke ich immer gar nicht dran. Das ist natürlich umgebaut, also mit Joysticks. Das heißt, auch das ist natürlich auf mich angepasst. Ja,
Das
genau.
heißt, du fährst selber, ne?
Ich fahre selber. Selber, gerne, häufig, schnell.
Das
Trotzdem
schnell
sicher.
rausschneiden.
Nein, trotzdem sicher.
Ja, mein Auto ist bei 180 abgeriegelt.
Schützt du dich selber?
Nee, es kam so ab Werk. Aber auch das ist umgebaut, so mit nur so einer Sitzerhöhung und im Kofferraum Kran für meinen Rollstuhl. Witzigerweise, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch fahren konnte, es hat eine manuelle Schaltung, also keine Automatik.
Oh Gott, oh ja, naja, also sobald du wieder losfährst, musst du dir da was anderes anschaffen.
Ja, mal schauen. Wahrscheinlich schaffe ich mir die Wertmarke an, mit der ich den öffentlichen Nahverkehr einfach so nutzen kann.
Okay, ja, gut, geht auch. Naja,
Und
jo.
nutzt du noch andere Hilfsmittel, Markus, oder ist es ähnlich wie bei Lukas?
Gelegentlich die Bildschirmlupe.
Mhm. Oh.
Oder.
Aber das ist was hat das mit dem Alter zu tun, Markus?
Aber nicht
Moment,
unbedingt.
ich brauche den richtigen Lacher. Ha,
Kann
ha,
Lorchen nicht auf
ha.
die Augen greifen?
Nee.
Naja, komm. Komm, Angie, du bist auch älter als ich. Ha.
Ja, das wahrscheinlich, ne? Aber Morkio kann doch auch die Augen mit treffen, oder bin ich da, liege ich da falsch?
Ja, mit einer Hornhauttrübung.
Aber das hab ich Gott sei Dank tatsächlich nicht. Also das ist etwas, was an mir tatsächlich vorbeigegangen ist.
Bei mir trübt sich's ein bisschen, aber noch nicht wild.
Okay. Ja.
Gut, ich glaube, ich vielleicht nochmal so zum Abschluss. Was empowert euch denn? Also, was gibt euch Kraft, dass ihr das alles schafft mit der Erkrankung, so den Alltag zu
Schoki.
überstehen?
Schoki, Schoki. Ja, genau. Also ich glaube, das, was meine Eltern mir tatsächlich mit, also nicht immer direkt gesagt, aber eben mit auf den Weg gegeben haben, indem sie es mir vorgelebt haben, ist, dass ich meine MPS oder meine Behinderung, so, also so, ich lebe damit, aber das ist nicht das, was mich komplett ausmacht. Also, und ich, jetzt auch dieses, man hört irgendwann auf, Diagnosen zu sammeln. Also ständig zum Arzt zu rennen und irgendwie alles also bei mir ist das so, um dann irgendwie wieder die nächste Diagnose zu sammeln und im Alltag einfach viele Dinge zu tun, die nichts mit MPS oder meiner Behinderung zu tun haben. Also wirklich dann auch, ich meine, das Leben ist doch schön. Also, und das ist ein Teil von mir, diese Behinderung. Und die gehört zu mir. Und ich glaube, ich würde sie auch nicht ablegen wollen, wie so ein Kleidungsstück, weil ich dadurch viele Menschen kennenlerne und kennengelernt habe, so wie euch zum Beispiel, die ich ja so nicht kennen würde. Und das ist natürlich auch eine Bereicherung, sich da auch auszutauschen und im Gespräch zu sein. Aber eben nur ein Teil davon. Und ich meine, wenn wir uns unterhalten, wenn wir uns, außer wenn wir jetzt hier im Podcast-Setting, dann geht es natürlich um seltene Erkrankungen. Aber ich meine, Angie, wenn wir mal so telefonieren oder auch Markus, dann reden wir ja nicht nur über den Körper, also über das, was
Nicht.
gerade so schief läuft, sondern auch über, nee, du bist im Urlaub, dann erzählst du mir, wie dein Urlaub gerade ist. Und so, also das
Ja.
ist dieses nicht immer, es muss nicht immer präsent sein.
Ja, spannend. Und Markus, gibt es etwas, was dich empowert, was dir gut tut, durch diesen Alltag zu kommen? Kannst du anderen Betroffenen irgendwie was empfehlen?
Ja, schafft euch einen Hund an.
Ja, kurz, knackig, schmerzlos.
Also was mir halt auch durch den Alltag hilft, ist so ein bisschen Routine und halt auch Dinge tun, von denen ich weiß, dass ich sie tun kann, mich drüber freuen. Ja, ich tue auch jetzt noch Dinge, von denen ich weiß, die werde ich später nicht mehr machen können. Ich bin früher relativ oft auf Festivals und Konzerte gegangen und ja, bin dann da durchaus auch mal mit Prellungen und Verstauchungen rausgekommen. Aber ja, gut. Aber das habe ich halt gemacht, solange ich das noch konnte. Jetzt muss ich da schon ja ziemlich zurückstecken. Jetzt gehen nur noch klassische Konzerte. Okay. Aber ja, eben auch dieses Erinnerungen und Momente sammeln, von denen ich jetzt noch zehren kann. Und da blicke ich jetzt nicht mit Wehmut zurück, sondern sage einfach, jo, das habe ich damals gemacht, das war eine coole Sache.
Mhm. Ja, du hast nicht aufgeschoben, sondern wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, hast du zugegriffen und es einfach gemacht und kannst dir jetzt nicht mehr vorwerfen, hätte ich doch. Ne?
An der Stelle ganz kurz, weil das Markus gerade gesagt hat, Momente sammeln, mir fällt da gerade ein Lied ein, das können wir ja gerne mal den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben. Das ist von Kerstin Ott, glaube ich. Das heißt Marmeladenglas-Momente. Mhm. Und die singt sie eben darüber, dass sie eben bestimmte Erinnerungen gerne in Marmeladengläser packen würde, in leere, die dann zu Gelegenheiten, wenn sie sich erinnern will, quasi wieder aufzumachen. Und genau, also dieses Marmeladenglas-Moment schaffen und sozusagen diese Erinnerungen so aufzubewahren. Ja.
Das wäre nichts für mich, Erinnerungen in Marmeladengläser aufzubewahren. Ich kriege die Dinger immer nie auf.
Okay, gut.
Ja, aber ich glaube, so können wir eigentlich ganz gut enden, dass wir euch auch empfehlen, da draußen sammelt eure Marmeladenglas-Momente. Und ja, was nehmen wir heute mit? MPS 4 verändert den Körper, aber nicht den Lebensmut. Es braucht natürlich Wissen, Austausch und Rückhalt in der Familie, aber auch in der Medizin, aber natürlich auch in der Gesellschaft. Und manchmal reicht ein einziger Satz wie: Ich sehe dich und ich nehme dich auch ernst mit deinen Wünschen und Gefühlen. Und ja, ich glaube, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt an Markus und Luke, dann schreibt sie direkt an, meldet euch bei uns. Und ja, wir können nur Danke sagen fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Kommentiert gerne, folgt uns und bis bald.
Bis bald. Tschüssi.
Tschüss. Dieser Podcast wird unterstützt von der MPS-Gesellschaft Deutschland und ist gefördert durch die Aktion Mensch.